In 2024 haben wir in zwei Ausgaben mit Dr. Matthias Rudolph auf die Dinge geschaut, die im Kontext ADHS und dem Start ins Berufsleben wichtig sind. Wir haben unterschiedliche Perspektiven eingenommen und mal geguckt, was helfen kann, was unterstützen kann. In dieser Ausgabe, zu der ich Sie aufs Herzlichste begrüße, wollen wir den Blick jetzt etwas weiter fokussieren, etwas weiter schärfen und auf das schauen, was wichtig ist, wenn Menschen mit ADHS studieren wollen bzw. studieren. Ich weiß aus den Gesprächen mit Betroffenen hier im Podcast, dass bei einigen Schule irgendwie dann doch ganz gut klappte. In einem anschließenden Studium aber kam dann ein Bruch. Nur woran liegt das? Und was gibt's für Optionen, die hier helfen können? Das finden wir heute heraus mit unserem Gast. Benedikt Bratke, Oberarzt im Leitungsteam der Klinik für psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Münster, ist mir zugeschaltet. Und ich sage erstmal guten Tag nach Münster. Hallo, Herr Bratke.
Ja, lieber Herr Schiffbauer, ganz vielen Dank für die freundliche Anmoderation und die heutige Einladung, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ich selbst verfolge nämlich den Podcast auch schon sehr lange privat und freue mich umso mehr, eines meiner, ambulanten Herzensthemen heute mit Ihnen besprechen zu können, nämlich ADHS und Studium. Mhm. Und man muss so ein Stück weit dazu wissen, die Arbeit mit ADHS-Betroffenen, die fasziniert mich schon seit, muss ich sagen, 6 Jahren und bereitet mir große Freude. Und ja, umso mehr freue ich mich dann auf unseren heutigen Austausch.
Ja, jetzt werde ich erstmal ein bisschen rot, das kann man natürlich nicht hören, sondern nur sehen, und freue mich natürlich, dass Ihnen unser Podcast gefällt. Und damit sind wir schon im Thema. Und ich stelle jetzt mal so zum Eingang, ich habe ja gesagt, wir hatten ja eine Folge über ADHS und Beruf, haben wir gesprochen. Warum sagen Sie denn jetzt aus Ihrer Erfahrung raus, macht es auf jeden Fall Sinn, sich genau diese Folge hier anzuhören?
Ja, wenn der Beruf natürlich schon thematisiert ist, dann muss das Studium natürlich auf jeden Fall eine Folgesendung bekommen. Jetzt ganz im Ernst, ich halte das Thema Studium und ADHS vor allem deshalb für relevant und auch deshalb für hörenswert, weil es einfach so viele Menschen in sehr entscheidenden Lebensphasen betrifft. Also gehen wir einfach mal beispielsweise von meiner Heimatstadt Münster aus. Da sind 60.000 Menschen in unterschiedlichen Einrichtungen eingeschrieben. Und wenn man jetzt so ein Stück weit die aktuelle nationale Prävalenz berücksichtigt, dann würde das zu ungefähr 2.400 Betroffenen allein in Münster führen. Und wie wir ja wissen, betrifft ADHS alle Begabungsniveaus. Das steht auch wissenschaftlich fest. Und ADHS-Betroffene entscheiden sich natürlich besonders häufig auch für ein Studium, weil sie wissbegierig sind, weil sie eine interessensgetriebene Lernmotivation besitzen und in aller Regel, so ist meine Erfahrung, auch sehr hohe intellektuelle Fähigkeiten in die Praxis bringen wollen. Und häufig wählen sie sich die Studiengänge nach Leidenschaft aus. Eine strukturierte Studienberatung kann da sehr sinnvoll sein. Da kommen wir sicherlich nochmal gleich drauf zu sprechen. Aber gleichsam, und das ist nochmal unheimlich wichtig, ist der Studienerfolg dieser Menschen einfach auch stark gefährdet und immer wieder durch Unaufmerksamkeit und auch Impulsivität auf die Probe gestellt. Und das hat nicht selten vorzeitige Studienabbrüche und teilweise fehlende Abschlüsse zur Folge, die natürlich den Lebensweg dieser Menschen sehr empfindlich beeinflussen kann und die psychische Stabilität natürlich auch nachhaltig belasten kann. Und daher ist eine fachärztliche Diagnose und gegebenenfalls Therapie auch so sehr wichtig, falls sie denn nicht in der Kindheit schon stattgefunden hat. Und Herr Schiffer, man muss einfach wissen, ein Studium mit ADHS halte ich aus meiner ganz klaren Erfahrung für möglich. Mhm. Es ist nicht einfacher, es ist nicht schwieriger, es ist besonders. Und es benötigt besondere Strategien, aber vielleicht an dem Podcast angelehnt, ADHS im Studium ist kein Grund zur Panik.
Das Spannende finde ich ja, das, was Sie umrissen haben, würde ja zum Teil ja auch für die Schule gelten. Und jetzt habe ich das ja eingangs gesagt, wir hatten Gäste hier im Podcast, die haben sogar relativ gute Noten in den Schulen gehabt. Und dann kommt es aber im Studium zu einem Bruch. Und da wird es auf einmal besonders schwierig. Was unterscheidet denn das? Oder andersrum gefragt, was macht es denn hier so schwierig? Weil jetzt naiv würde ich ja denken, okay, die meistern die Schule, da sind sie jung, vielleicht sogar pubertär dann später. Jetzt sind sie älter, reifer, haben doch vielleicht Coping-Strategien, damit besser umgehen zu können. Und trotzdem ist das so eine Herausforderung. Woran liegt das?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage, die ich gerne beantworten möchte. Also erstmal ist das Studium im Vergleich zur Schule natürlich unstrukturierter und anonymer. Es gibt keinen festen Stundenplan. Die Vorlesungen haben nur selten Anwesenheitspflicht und große Hörsäle fordern die Betroffenen in der Konzentration meist sehr heraus. Mhm. Zudem ist natürlich der Leistungsdruck höher. Da finden neue Freundschaften und neue Gruppierungen dann mehr oder weniger Eingang. Und das fällt den ADHS-Betroffenen häufig auch deutlich schwerer. Und vielmehr ist häufig zu beobachten, dass frühere stützende Freundschaften, vielleicht auch Partnerschaften in der Heimat zurückgelassen werden mussten. Es besteht vor allem die Pflicht, so gesehen, zur umfassenden, sage ich mal, und eigenständigen Selbstorganisation, die oft zuvor, ich sag mal, so ein Stück weit einer externen Strukturierung durch Eltern oder einfach auch engagierte Lehrer zu Schulzeiten unterlag. Das insgesamt ist dann einfach auch eine große Herausforderung.
Jetzt haben Sie einige Dinge angesprochen, auf die ich unbedingt noch kommen will, nämlich das Umfeld. Nur kurz nochmal nachgehakt. Das eine ist die Selbstorganisation, die offensichtlich natürlich Menschen mit ADHS häufig vor eine große Herausforderung stellt. Und dann ist ein ganz großer Unterschied, das haben Sie gesagt, vielleicht findet es in einer anderen Stadt, also geht man in eine andere Stadt fürs Studium, anderes soziales Umfeld. Mir fehlt dann einfach diese vorgegebenen Strukturen und auch letztlich ja, dass immer wieder die gleichen Menschen treffe, wie jeden Tag. Das ist im Studium dann schon anders. Sind das so die Kernpunkte, die es anders machen?
Ja, absolut zutreffend. Ich möchte Ihnen vielleicht mal einige Säulen, sage ich mal, der Selbstorganisation darstellen, die sich bei ADHS-Betroffenen besonders herausgefordert zeigen. Also erstmal ist es die Fähigkeit zu Zeitmanagement und Priorisierung. Ganz praktisch heißt das, dass Deadlines oft verpasst werden, Klausurtermine verschoben werden, teilweise Hausaufgaben, wenn überhaupt, auf den letzten Drücker fertiggestellt werden. Und wir erarbeiten dann so gesehen mit den Hilfesuchenden Tagespläne, Wochenpläne, vielleicht auch Lernpläne. Beim Lernen von Priorisieren hat sich da die Eisenhower-Matrix, die vielleicht bekannt ist, bewährt. Beim Lernen wenden wir sehr häufig die Pomodoro-Strategie an und auch Apps können sehr erfolgreich sein. Ein weiteres Problem oder eine weitere Herausforderung ist sicherlich die Aufmerksamkeitssteuerung, also im Sinne einer erhöhten Ablenkbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Das wird vor allem sichtlich in großen Hörsälen oder überfüllten Büchereien. Und unsere Empfehlung, die wir da immer ein Stück weit den Betroffenen geben, ist, eine ablenkungsfreie Umgebung zu schaffen, einen handyfreien, aufgeräumten Schreibtisch und wirklich strukturiert sich in Lerngruppen zu begeben, die wirklich dann aber auch lernen und sehr zielorientiert arbeiten. Das andere, was wir da teilweise auch sehr häufig beobachten, ist, dass so ein Stück weit Probleme bestehen, Anträge oder Prüfungsanmeldungen rechtzeitig fertigzustellen. Vielleicht auch den Nachteilsausgleich zu beantragen, rechtzeitig zu beantragen. Wir empfehlen den Hilfesuchenden da immer entsprechende Orga-Zeiten, vielleicht auch das Führen eines entsprechenden Online-Kalenders. Und last but not least, häufig hier auch schon in den Podcast-Sendungen erwähnt, das Problem der Prokrastination. Mhm. Ja, also die Aufschieberitis, die den Studienerfolg sehr sensibel gefährden kann. Wir da auch versuchen, die Hilfesuchenden entsprechend auch zu beraten. Die 2-Minuten-Regel oder die sogenannte Eat-the-Frog-Technik, die hat sich da sehr bewährt. So insgesamt versuchen wir da natürlich neben der Diagnostik und vielleicht auch medikamentösen Therapie einfach auch so ein Stück weit, unseren Ambulanzpatienten da entsprechend auch ein gewisses Rüstzeug, sage ich mal, in die Hand zu geben.
Wir werden die einzelnen Dinge, die Sie gerade erwähnt haben, Eisenhower Matrix, Pomodoro-Technik, 2-Minuten-Strategie, werden wir nochmal in die Shownotes packen als Links, weil da könnten wir, glaube ich, eine eigene Folge zu machen, was es da an spannenden Hilfen gibt für diejenigen unter unseren Zuhörenden, die vielleicht noch nicht kennen. Wenn Sie jetzt von der Arbeit in der Ambulanz sprechen, dann gehen wir ja davon aus, das sind Menschen, die wissen, dass sie ADHS haben. Die haben schon eine Diagnose, Sie haben es ja auch gesagt, werden vielleicht auch schon therapiert seit dem Kindesalter, müssen jetzt nachjustieren und gucken, wie komme ich mit den neuen Herausforderungen klar. Haben Sie denn auch Fälle, weil Sie haben die Prävalenz ja eingangs angesprochen, wo erst durch dieses andere Setting im Studium, durch diese neuen Herausforderungen, den Betroffenen da erst auffällt, ich leide unter ADHS?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also den Fall sehen wir sogar sehr häufig. Und auch eine Studie von Grass et al. Aus dem Jahr 2022 legt nahe, dass die ADHS im Kindesalter und auch in der Schulzeit noch immer unterdiagnostiziert ist. Und das betrifft vor allem gerade sehr intelligente Menschen, die gute Kompensationsstrategien haben und die letztlich dann immer auch sehr gute Noten durch den Hyperfokus, durch das sogenannte Bulimie-Lernen, was vielleicht bekannt ist, erzielen. und die immer einfach auch dann vor Ort von der angesprochenen elterlichen Unterstützung und externalen Strukturierung profitiert haben. Letztlich ist es dann aber so, dass dann häufig erstmalig Prüfungsmisserfolge auftreten, dass Underachievement, sage ich mal, in den Prüfungsleistungen zu bemerken sind, was natürlich einen sehr hohen Leidensdruck bei den Betreffenden dann einfach auch sehr häufig auslöst. Und diesejenigen kommen dann zu uns und der kleinste gemeinsame Nenner ist dann die Kernsymptomatik der ADHS, also sprich die Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität und wir zeigen auch die Impulsivität und da kommen wir auch nicht selten auf die Erstdiagnose einer ADHS, ja.
Okay, Bulimie lernen, ich hau mir nur ganz schnell was in den Kurzzeitspeicher sozusagen und es funktioniert dann für den Moment, aber ich habe nicht langfristig gelernt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, sehr gut zusammengefasst, okay. Ja, genau.
kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber hat ja nicht nur was immer mit ADHS zu tun, sondern manchmal auch mit einem praktischen Ansatz durch gewisse Herausforderungen zu gehen. Das lasse ich jetzt aber mal so stehen. Sie haben es eben schon angesprochen, wenn wir dann in der Therapie sind, da unterscheidet sich das ADHS oder das, was ich dann tue, nicht. Also wir haben die multimodale Therapie, heißt Coaching, Verhaltenstherapie, eventuell medikamentöse Therapie, auch wenn ich im Studium bin. Sie haben schon ein paar Sachen angedeutet, was auch das Räumeschaffen angeht. Gibt es da noch weitere Dinge, wo Sie sagen, das ist vielleicht besonders in der Situation Studium? Oder würden Sie sagen, eigentlich deckt sich das mit, ich sag jetzt mal, nicht studierenden Menschen mit ADHS?
Ja, erstmal ganz wichtig, Ihre Frage, weil letztlich ist es so, dass jeder Student, der einen ADHS-Verdacht besteht, der sollte auch nach S3-Leitlinie, alternativ nach DGPPN-Leitlinie oder NICE-Guidelines behandelt werden. Sie haben die Kernmerkmale der Therapie ja schon auch angesprochen. Was ich jetzt aber besonders wichtig finde bei Studium und ADHS ist, dass eine hohe ambulante Therapiefrequenz sichergestellt ist. Das betrifft insbesondere die Prüfungsphasen, wo bei den Betroffenen sehr häufiger mal auch ein starkes Überforderungserleben einsetzen kann und letztlich auch daraus auch mal schnell impulsive Abbruchgedanken entstehen können, die dann gemeinsam therapeutisch eingeordnet werden können. Ich finde auch ein Teil der Therapie sicherlich vielleicht die Hinzuziehung einer universitären Beratungsstelle frühestmöglich, so würde ich mal sagen, um einfach auch Nachteilsausgleiche und manche Universitäten bieten das auch an, ein studentisches Mentoring anzubieten. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, auch schon in früheren Folgen mal angeklungen, ist für Studenten mit ADHS-Verdacht oder ADHS-Diagnose wirklich der Besuch einer sogenannten Selbsthilfegruppe. Da kriegen wir wirklich sehr gute Rückmeldungen dahingehend, dass die Betroffenen, vielleicht auch Selbststudierende, sich da gegenseitig abgleichen können, was letztlich Lernstrategien, was Maßnahmen des effektiven Zeitmanagements einfach auch angeht.
Damit haben Sie mir so ein bisschen schon die nächste Frage ja auch schon beantwortet. Es ging nämlich darum, was ich als Betroffene tun kann, um mich hier selber gut durchs Studium zu begleiten. Das aber aufnehmt, wenn Sie sagen, und da haben wir natürlich direkt eine Herausforderung, natürlich eine ambulante Begleitung wäre toll. Gleichzeitig haben wir natürlich da auch die Herausforderung, kriege ich die als Betroffener?
Absolut.
Ne? Selbsthilfe haben Sie gesagt, dass da muss ich einfach den ersten Schritt gehen und mich da auch kümmern sozusagen. Und dann haben Sie aber eben auch noch so ein paar ganz praktische Tipps zusammengefasst gekennzeichnet, dass ich mir Lerngruppen suche und Ähnliches. Mögen Sie einmal noch mal so, vielleicht wie so eine To-Do-Liste skizzieren, was wichtig ist, wenn ich betroffen bin und erfolgreich durchs Studium kommen möchte, neben der Tatsache, dass ich natürlich die Studieninhalte lernen muss und bewältigen können muss?
Ja, Herr Schiffbauer, das mache ich natürlich sehr gern. Also was ich neben dem Genannten unheimlich wichtig finde, wenn ich selbst betroffen bin, ist es unheimlich wichtig, feste Routinen einzuplanen. Und das beginnt gerade in Lernphasen schon beim Aufstehen und endet am Ende des Tages bei festen Lernzeiten. Gerade ADHS-Betroffene profitieren enorm von Routinen. Was ich nochmal wichtig finde, ist auch eine effektive eigenständige Regulation von Handy- und Social-Media-Gebrauch. Was uns immer wieder auch auffällt, ist, dass gerade ADHS-Betroffene sehr viel Zeit verlieren können oder sich auch in diesen Videos verlieren können. Was in der Vergangenheit bei vielen Hilfesuchenden auch gut geklappt hat, war die sogenannte Anschaffung ich weiß nicht, ob Sie das kennen, sogenannter Noise-Canceling-Kopfhörer. Mhm. Da profitieren gerade ADHS davon, die vielleicht in einer sehr belebten und vielleicht auch lauten WG leben. Und was ich nochmal ganz spannend finde, für einen ADHS-Betroffenen, da kann ich nur empfehlen, auch multisensorisch zu lernen. Also neben dem klassischen Buch auch durchaus mal zu schauen. Viele Universitäten bieten das ja an, vielleicht auch hochwertige Lernvideos zu nutzen, die Studieninhalte vermitteln können. Das flexibilisiert so ein bisschen die Aufnahme und kann durchaus auch sehr erfolgreich sein. Was sich erstmal lapidar anhört, aber für einen ADHSler umso wichtig ist, ist das Einhalten regelmäßiger Pausen, um einfach Konzentrationsbatterien aufladen zu können. Und das empfehle ich regelmäßig. Es ist letztlich auch geboten, kontinuierlich Sport, gerade in Prüfungsphasen, in den Zeitplan einzutakten. Mhm. Hier würde ich insbesondere auch immer Ausdauersport empfehlen. Das ist ein sehr dankenswerter Dopamin-Boost, der gerade dann in darauf folgenden Prüfungsphasen einem sehr zugutekommen kann.
Ja, jetzt höre ich das als Betroffener und mir raucht schon der Kopf, weil ich natürlich ob der Herausforderung, die Sie da skizzieren, vielleicht auch denke, oh, jetzt ist, wie soll ich das denn alles schaffen? Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Ambulanz. Wir wollen und können natürlich keine konkreten Kasuistiken hier im Podcast besprechen, aber vielleicht können Sie uns so ein bisschen Einblick geben, aus Ihrer Erfahrung, wie das dann konkret aussieht, wenn Sie mit Betroffenen arbeiten, was Sie da für Erlebnisse haben und wie sich das in Ihrer Arbeit darstellt.
Ja, also Herr Schiffer, ich kann da einfach nur sagen, dass ich die Arbeit in der ADHS-Ambulanz als äußerst bereichernd empfinde. Die Patienten sind wirklich sehr verlässlich und zeigen sich in aller überwiegender Zahl wirklich sehr veränderungsmotiviert und bringen sehr spannende Lebensläufe mit sich, die ich immer auch sehr interessant fand. Wenn genau diese Maßnahmen so ein Stück weit einfach auch mit den Betroffenen besprochen werden, da kann ich mir sehr sicher sein, dass die zu einem ganz hohen Maße auch wirklich angenommen werden und entsprechend dann gegebenenfalls in den Tagesplan eingetaktet werden. Mhm. Man muss einfach sagen, dass das Arbeiten in einer ADHS-Ambulanz auch insofern sehr erfüllend ist, weil man einfach merkt, man kann durch individualisierte Therapie wirklich sehr gut unterstützen und sieht teilweise dann auch sehr schnelle Erfolgserlebnisse. Und am Ende des Tages muss ich einfach sagen, es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl für beide Seiten einfach auch vielleicht dazu beizutragen, wenn die Betroffenen dann trotz dieser wirklich teilweise sehr schwerwiegenden ADHS-spezifischen Herausforderungen ihren erträumten Lebensweg einschlagen können und ihre beruflichen Ziele verwirklichen können.
Hm. Schön, wie Sie das dargestellt haben. Das ist, glaube ich, auch für viele Zuhörende. Wir wissen, dass wir viele Betroffene im Kreis der Zuhörenden haben. Auch einfach mal schön, das zu hören. Und dass Sie sagen, letztlich Adhärenz, dass da ein großer Zuspruch ist und eine große aktive Teilnahme der Betroffenen. Spannend. Sie haben es eben erwähnt, dass wenn ich jetzt meine Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, vielleicht verlasse, weil ich irgendwo zum Beispiel in Münster einen Studienplatz kriege, verändert sich ja auch mein Umfeld. Wie gehe ich denn damit um? Meine Familie wird ja wissen, dass ich das ADHS habe. Jetzt komme ich woanders hin. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Tipp, den man generalisieren kann, aber eine Einschätzung. Ist das ein Thema, was man mitteilen soll im Kreis von KommilitonInnen? Soll ich mir da Netzwerke schaffen? Sie haben eben gesagt, Lerngruppen, mache ich das zum Thema? Kann man da einen Ratschlag geben oder ist das alles individuell und persönlichkeitsabhängig?
Also man muss grundsätzlich sagen, das soziale Umfeld ist Teil der Lösung, ist Teil eines erfolgreichen Studiums. Das hat eine größere Studie von Kittel Schneider auch aus dem Jahr 2022 belegt, die ich auch gerne in die Showlinks gerne auch teile. Ja. Das ist einfach unheimlich wichtig, dass es soziale Unterstützung gibt. Das fängt, wie Sie gerade angedeutet haben, bei der Familie an, die sehr viel auch an emotionaler Unterstützung immer dann bieten kann, wenn es beispielsweise in Prüfungsphasen wirklich auch stressig wird. Gleichzeitig aber auch vielleicht auch nochmal an wichtige Dinge auch erinnern kann. Also die Öffnung gegenüber der Familie bei einem belastbaren Umfeld, so würde ich mal sagen, finde ich unheimlich wichtig. Und auch Kommilitonen können ein wichtiger Teil der Lösung sein. Genau dann, wenn sie als Lernpartner zur Verfügung stehen, regelmäßige Study Sessions durchgeführt werden, die den Betreffenden auch vor Prokrastination schützen können und vielleicht auch als Kommilitone auch mal so ein Stück weit Erinnerungen setzen kann. Also so nach dem Motto, hast du schon mit der Hausarbeit angefangen? Das kann wirklich ein Gamechanger sein. Und ja, letztlich ist es auch so, wenn man ins direkte universitäre Umfeld schaut, würde ich bei gutem Vertrauensverhältnis auch dazu raten, gegebenenfalls mich den Dozenten entsprechend auch anzuvertrauen, die anderen teilweise auch so ein Stück weit nochmal beraten können, was so den Nachteilsausgleich angeht. Aber am Ende des Tages auch bei gutem Verhältnis eine sehr offene Kommunikation gepflegt werden kann, wo auch vielleicht mal an Deadlines, an Vorlesungen erinnert wird. Das halte ich schon für unheimlich wichtig. Also das soziale Umfeld eines ADHS-Betroffenen kann wirklich, muss man sagen, einen wirklichen Unterschied machen.
Wir sind bei unserer letzten Frage in dieser Podcast-Ausgabe. Und das ist immer eine ähnliche Frage, die ich stelle zum Schluss. Nämlich, wenn Sie auf das schauen, über was wir gesprochen haben, jetzt diesen Themenbereich ADHS und Studium, den, wie ich finde, den Sie sehr leidenschaftlich vertreten und mit sehr viel Lust vertreten. Was ist Ihnen da zentral wichtig? Was möchten Sie, dass die Zuhörenden mitnehmen?
Zunächst einmal halte ich es für unheimlich wichtig, dass die ADHS-Diagnose im Studium dann selbst sehr frühzeitig gestellt wird, weil was immer sehr schwierig ist, ist, wenn man letztlich dann vielleicht auch Menschen dann mit Ende 30, Anfang 40 trifft, die Diagnose gestellt kriegen und dann sehr ins Bedauern kommen und sich natürlich dann immer die Frage stellen, was hätte vielleicht diese Diagnose auch schon frühzeitiger mein Leben verändern können oder vielleicht auch meinen studentischen Weg verändern können. Ja. Und dementsprechend kann ich nur Werbung machen, da relativ früh drauf zu schauen. Ein wichtiger Baustein dazu ist sicherlich ein guter Austausch auch mit den hausärztlichen Kollegen. Ich bin immer wieder sehr beeindruckt, wie viel teilweise dann auch die Kolleginnen und Kollegen über die Lebensgeschichten der Hilfesuchenden wissen, wenn man sich einfach auch mal kurzfristig mal entsprechend auch austauscht. An die hausärztlichen Kollegen natürlich auch appelliert, bei, ich sag mal, nicht anders erklärbaren chronischen Underachievement im Studium. Da ist es schon wichtig, wirklich mal auch an eine ADHS zu denken und da gegebenenfalls auch in eine Spezialambulanz, wie wir sie betreuen, dann letztlich auch zu verweisen. Was ich nochmal wichtig finde, ist auch sicherlich, dass eine gute Studienberatung wirklich auch helfen kann, vorab vielleicht auch schon das richtige Studienfach für einen Betroffenen zu finden. Bewährt nach unserer Erfahrung haben sich so eher dynamisch kreative Fächer, vielleicht auch in kleinen Studienkohorten wie Design- und Kommunikationswissenschaften. Das sehen wir immer, hat einen großen Erfolgsfaktor auch, um am Ende des Tages einen Abschluss nach sich zu ziehen. Fächer mit viel monotoner Arbeit, vielleicht sowas wie Jura oder auch die Ingenieurswissenschaften, gestalten sich da häufig etwas schwieriger, ist so unsere Erfahrung, wenngleich ich aber auch grundsätzlich das für möglich halte für ADHS-Betroffene. Es ist natürlich klar, und dass mit der ADHS-Diagnose man natürlich auch immer so ein Stück weit an Komorbiditäten denken muss. Da gibt es ja so einige. Angst, Depression, Sucht sind zum Beispiel ganz wichtige, an die Kolleginnen und Kollegen immer wieder denken sollten. Aber letztlich, vielleicht auch am wichtigsten zum Schluss, vielleicht so ein Stück weit auch mein Appell, begeistern Sie sich für die Diagnostik und Therapie der ADHS. Die Patienten, die werden es Ihnen danken und nicht selten mit wirklich beeindruckenden beruflichen Lebenswegen zurückzahlen.
Und dass Sie begeistert sind, das hört man, glaube ich, raus, ohne auch nur ein Quäntchen Zweifel daran. Vielen, vielen Dank, Benedikt Bratke vom Uniklinikum Münster, für Ihre Expertise und dass Sie zu Gast bei uns hier Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis waren.
Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Schlippbauer.